Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Morgen vor einer Woche, ja. 60.000 Leute in der Mercedes-Benz Arena. Zum ersten Mal ausverkauft in der laufenden Spielzeit. Und der VfB verliert in der Nachspielzeit. Das heißt, eine Mannschaft war Verlierer. Und ich schätze 80% der Zuschauer. Denn alle VfB-Fans haben verloren. Wir haben verloren. Wir. Also die VfB-Fans. Die Bayern-Fans natürlich nicht. Das gibt es hier sicher auch. Bayern-Fans gibt es überall. 19. Juni 2014, Christustag in der Mercedes-Benz Arena. Einladeflyer. Und es gibt keine Verlierer. Als Mitglied im Vorstand der Christusbewegung möchte ich ganz herzlich einladen, draußen liegen Flyer. Es wäre peinlich, wenn wir nur zu fünft wären. Lade Sie herzlich ein, kostet keinen Eintritt. Opfern darf man, wie immer. Und es gibt keine Verlierer. Und dieser Tag soll ein Bekenntnistag sein für unseren Herrn Jesus. Und je mehr bekennen, umso besser ist es. So, das war der Werbeblock. Jesus im Alten Testament, Jesus der Prophet. Erstens etwas Grundsätzliches. Dann zweitens, was ist eigentlich Prophetie im Alten Testament? Und dann drittens, wie verhält sich Jesus dazu? Das sind die drei Teile. Das Grundsätzliche, eigentlich ist es nicht ganz angebracht, wenn man etwas zu einem Gebet sagt. Aber ich nehme Bezug auf das Gebet, das Sie gesprochen haben. Und da war viel der Begriff Erfüllung und sichtbar gemacht. Und genau um das geht es mir in der Einleitung. Wenn wir sagen, Jesus im Alten Testament, wie verstehen wir das? Jesus im Alten Testament, der Blick der Verheißung. Wenn wir nur das Alte Testament lesen, was wir Gott sei Dank nicht müssen, wenn wir nur das Alte Testament lesen, haben wir ganz viele Verheißungen. Und ganz viele Verheißungen auf eine künftige Person. Aber wenn wir tatsächlich so lesen, als hätten wir das Neue Testament nicht, bleibt bei der Fülle dieser Verheißungen vieles schattenhaft. Oder wie ein Nebel, wo man noch nicht so ganz klar sieht. Wenn wir nur das Alte Testament hätten, möchte ich behaupten, könnten wir vieles nicht recht bündeln und zusammenbringen. Wie geht es denn zusammen, dass da einer als König verheißen wird, mit Macht und Herrlichkeit, und dass einer verheißen wird, der leidet? Wie kommt das zusammen? Und das könnten wir jetzt an vielen anderen Beispielen auch nennen. Da bleibt ein Schleier drüber. Nicht? Das sagt ja das Alte Testament selber, dass über den Völkern ein Schleier ist. Wie erkennen wir das richtig? Ich habe einen Grundsatz und habe mich kürzlich bei der Prüfung in Liebenzell gefreut, dass der doch bei einigen Studierenden hängen geblieben ist und sie konnten mich dann sogar wörtlich wiedergeben. Der Grundsatz lautet, die Verheißung klärt sich und ordnet sich mit der Erfüllung. Wie wir den Leidenden und den König richtig zusammenbringen, haben wir erst klar mit der Erfüllung. Jesus ordnet es selber, indem er die Schrift auslegt. Und so ist es bei vielen anderen Punkten. Ich sage es an einem anderen Beispiel. Sehen Sie, die Väter, Abraham, Isaac, Jakob, haben drei Verheißungen bekommen. Volk, Land, Segen. Sie können die ganzen Verheißungen durchlesen bei den Vätern Abraham, zum Beispiel 1. Mose 12, gleich am Anfang. Sie werden nicht finden, wann sich diese Verheißungen erfüllen und nicht wie. Sie haben nur die Verheißungen. Die Väter wussten nicht, dass die Volkswertung in Ägypten geschieht. Sogar mit dem Höhepunkt der Sklaverei. Das hat man natürlich auch anders machen können. Der zeitliche Aspekt, dass das Land Jahrhunderte später gegeben wird, mit der Landnahme unter Josua. Wir haben keinen Zeitaspekt und nicht die Reihenfolge. Das klärt sich auf dem Weg. Klammerbemerkung. Deshalb bin ich skeptisch gegenüber allen Fahrplänen im Blick auf die Endzeit. Es wird sich auf dem Weg klären. Die genaue Reihenfolge. Wir wissen manches, was kommt, aber die Reihenfolge. Das ist Jesus im Alten Testament, der Blick der Verheißung vom Alten Testament aus. Jetzt Jesus im Alten Testament, der Blick von der Erfüllung her. Und jetzt ist eine Grundfrage, wer ist denn Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Von Ewigkeit her. Dreieinigkeit. Und das heißt, Jesus war in der ganzen Zeit des Alten Testaments präsent. Er hat existiert. Nicht das Alte Testament beginnt mit der Wendung, am Anfang war das Wort. Nein, nicht. Sie haben nicht geschrien, dass ich etwas falsch sagte. Sie müssen genau aufpassen, was ich sage. Wenn ich was falsch sage, müsst ihr schreien. Nicht? Das ist nach 1. Korinther 14 ihre Aufgabe. Ja, ja. Lasst reden zwei oder drei Propheten und dann soll die Gemeinde urteilen. Wie heißt 1. Mose 1, erster Satz des Alten Testaments? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt geht Johannes 1,1 noch weiter zurück wie 1. Mose 1. Also das vierte Evangelium geht weiter zurück wie das erste Buch der Bibel. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Der vor der Schöpfung lebende Jesus, er ist der ewige. Und deshalb ist das Bekenntnis zum dreieinigen Gott überhaupt keine Nebensache, sondern ganz arg wichtig und gerade an diesem Punkt. Aber Jesus ist nicht in Klarheit im Alten Testament offenbart, sondern die Klarheit kommt mit der Geburt Jesu. Jetzt gibt's Klarheit. Und deshalb heißt es, wenn wir von Jesus im Alten Testament reden, wir müssen den Weg der Offenbarung mitgehen. Die Offenbarung nimmt einen Weg und kommt erst mit der Geburt Jesu zur Klarheit. Die Verheißung klärt sich mit der Erfüllung. So, und jetzt möchte ich auch das in einem Beispiel zeigen, in einem anderen Beispiel, Parallele. Bei der Berufung Jeremia sagt Gott, bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich erkannt. Und bevor du geboren bist, habe ich dich, ich übersetze jetzt frei, zum Propheten berufen. Vor der Geburt. Das war schon klar. Und wann hat Jeremia erfahren? Bei seiner Berufung. 16, 18, 20 Jahre später. Jeremia wurde relativ jung berufen, also zwischen 16 und 20, schätzt man. Mögen Sie, was ich sagen will? Das steht schon fest. Aber die Klarheit für den Menschen kommt später. Jesus, der ewige Gottessohn, viele Verheißungen im Alten Testament, die aber, wenn wir nur das Alte Testament hätten, noch nicht ganz klar sind. Wie wird es? Und dann kommt die Klarheit mit der Erfüllung. Jetzt war das Grundsätzliche. Jesus im Alten Testament, der Blick der Verheißung, der Blick vom AT nach vorne, Neues Testament, Jesus im Alten Testament, der Blick von der Erfüllung her, der Blick zurück. So, jetzt haben wir ja das Thema Jesus als der Prophet. Das ist nicht so geläufig wie Jesus der König oder der Messias. Ja, ist ja immer auch die Frage, wie packt man es an, nicht? Was ist Prophetie im Alten Testament? Jetzt wird's lustig. Ich möchte jetzt mit Ihnen in 32 Minuten machen, was ich sonst in Liebenzell im Unterricht in einem Semester mache, 60 Stunden. Also Sie können nachher sagen, halbe Stunde jetzt, 60 Stunden in Liebenzell, ich bin 120 Mal gescheiter wie die Studenten. Ja? Also das traue ich Ihnen glatt zu. Warten Sie ab. Prophetie im Alten Testament. Erstens, also ich habe ein paar Unterpunkte, zweiter Hauptteil, erster Unterpunkt. Kennzeichen der Propheten, grundsätzliches Kennzeichen der Propheten ist das Wort. Wort. Viele haben eine Bibel dabei, ich bitte Sie aufzuschlagen, Jeremia 18, 18. Und das ist so geschickte Bibelstelle, die kann man sich merken. Ja, 18, 18. Ich habe ja keinen Bibeltext vorgegeben, sondern Thema. Deshalb machen wir jetzt ein bisschen Bibelstellenhopping. 18, 18. Jeremia. Da unter uns vermutlich 36 verschiedene Bibelausgaben zirkulieren, kann ich keine Seitenzahl nennen. Sonst kommen Sie vielleicht bei Amos raus. Es ist aus einem der sogenannten Klagepsalmen Jeremias, wo Jeremia verfolgt wird. Darum geht es nicht im Wesentlichen, aber seine Feinde bringen etwas zum Ausdruck, wo wir das Wesen der Prophetie erkennen. Kommt, lasst uns gegen Jeremia Böses planen, das ist unwichtig. Denn dem Priester wird's nicht fehlen an Weisung, noch dem Weisen an Rat, noch dem Propheten am Wort. Das Wort ist das Eigentliche des Propheten. Ich zeige es noch einmal, ein anderes Beispiel gleich. Dem Priester wird es nicht fehlen an Weisung. Im Hebräischen steht hier das Wort Torah. Torah ist das Schriftliche, nicht 5 Bücher Mose. Torah kann man lesen. Torah kann jeder lesen, wenn er lesen kann. Torah kann man unterrichten, das ist die Weisung. Das Wort ist die Inspiration. Gott redet zum Propheten, er inspiriert ihn. Das Wort steht aber nicht im Widerspruch zur Torah. Aber das Wort der Propheten ist das aktuelle Wort in die jeweilige Situation. Und das kommt von Gott. Und dem Weisen wird es nicht fehlen an Rat. Weder Torah noch Wort, sondern Rat. Was ist der Rat? Es ist die aus dem Glauben und der Lebenserfahrung gewonnene Weisheit. Sehen Sie, ich habe doch nicht in jedem Fall ein Wort der Torah. Nicht jetzt kommt der Hans zu mir und will ein Gespräch mit mir und sagt, du kennst doch auch die Grete. Meinst, wir passen zusammen? Ja, ich kann die Bibel rauf und runter lesen, der Hans und die Grete kommen nicht vor. Und vielleicht bekomme ich auch keine Inspiration. Es gibt viele Situationen, da brauchen wir Weisheit. Weisheit. Der Rat der Weisen ist etwas Wertvolles. Aber der Prophet hat das Wort, die Inspiration. Weil wir bei Jeremia sind, Jeremia ist der Wortprophet des Alten Testaments, der Worttheologe, schlagen wir noch auf, Jeremia 1,1. Lest den Anfang von Vers 1 und Vers 2. Jeremia 1. Dies sind die Worte Jeremias. Zudem geschah das Wort des Herrn. Was ist Prophetie? Der Prophet hat das Wort des Herrn. Und jetzt eine kleine Beobachtung. Es heißt nicht, zu dem redete der Herr, das wäre eigentlich normal beim Wort, sondern zu dem geschah. Das ist ein Geschehen. Eine Gotteserfahrung. Das ist das Wesen der Prophetie. Und jetzt sehen Sie, es heißt hier nur, zu dem geschah das Wort des Herrn. Jetzt sehen Sie vielleicht, warum ich mit der Studentin ein bisschen länger brauche. Die hätte jetzt gesagt, was fällt Ihnen hier auf an den zwei Verse? Folgendes, die sind die Worte, ist Mehrzahl. Zudem geschah das Wort, ist Einzahl. Und da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also ich verrate es jetzt. Also wenn Sie das wissen wollen, müssen Sie jetzt aufpassen. Ein Geschehen. Und jetzt möchte ich unterstreichen, Worte Jeremias steht bewusst hier. Gott blendet bei den Boten, die er berufen hat, die Person nie aus. Wenn Sie mal stilistisch untersuchen, Amos, Jeremia, Jesaja, jeder hat seinen Stil. Da ist seine Persönlichkeit mit drin. Also ich sage immer so, Amos war ein Landwirt, ein Bauer. Und entsprechend ist seine Rede. Und der Jesaja kam aus der Jerusalemer Oberschicht. Ja, Oberschicht. Wahrscheinlich verwandt mit dem König. Das ist gebildete Sprache. Amos war nicht dumm, aber seine Sprache war ganz präzise. Der hat jetzt viel geschwätzt. Der hat zack, zack, fertig. Und Jesaja sprach natürlich Stuttgarter Schwäbisch. Wisst ihr, so ein bisschen. Da sagt man nicht Noah, sondern Neu. Klar, Stuttgarter Schwäbisch, Städter. Ja? Neues Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Paulus, Petrus und so weiter. Da können Sie, jeder hat seinen Stil beibehalten. Und Gott verwendet diese Vielzahl und gibt jedem sein Wort. Bis heute. Also ich hoffe sehr, dass die Redner an den folgenden Abenden nicht meinen Stil haben. Das könnt ihr gar nicht brauchen. Also ich will meinen Stil. Ja? Zweitens, jetzt kommt schon die Auflösung. Das Wort verwendet bei den Propheten wird zum Spezialbegriff für die Offenbarung. Zudem geschah das Wort des Herrn, die Offenbarung Gottes. Das ist ein Gesamtgeschehen. Da geht es nicht um die einzelnen Worte, dass es 1:1 wäre, sondern es ist ein Gesamtgeschehen, eine Gesamtbegegnung mit Gott. Deshalb in der Einzahl. Das Wort wird zum Spezialbegriff in dieser Verwendung bei den Propheten für Offenbarung. Man könnte auch übersetzen, dies sind die Worte Jeremias, dem sich Gott offenbart hat. Das wäre eine sachgerechte Wiedergabe. Wenn Sie geschwind aufschlagen, Hosea, ein bisschen weiter hinten, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea. Hosea 1,1. Die Einleitung in der prophetischen Bücher, der Schriftpropheten, ist nicht einheitlich. Hosea 1,1, wörtlich übersetzt, beginnt folgendermaßen. Wort des Herrn. Also Luther hat dies ist das Wort des Herrn. Im Hebräischen kann dieses Hilfsverb ist wegfallen. Ein reiner Satz aus zwei Nomen. Wort des Herrn. Und das sind die ersten Worte in Hosea. Sprich, das Buch Hosea hat den Anspruch Wort des Herrn. Ohne Abstriche. Diese Überschrift finden wir noch bei anderen Prophetenschriften, aber dieser eine reicht. Terminus technicus, sagt man mit dem Fremdwort. Spezialbegriff für Offenbarung. So, jetzt. Also ist eigentlich für so eine Turbo-Auslegung fast unverschämt. Wenn wir von Propheten sprechen im Alten Testament, unterscheide ich drei Ebenen. Erstens die Personebene. Die Personebene zieht sich durch das ganze Alte Testament. Bei weitem nicht nur die Schriftpropheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Wir haben Propheten im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose und so weiter. Wir haben die Deborah im Richterbuch. Wir haben den Elia im Königebuch, Samuel-Buch. Zieht sich durch die ganze Geschichte. Wir haben immer Propheten. Das ist die Personebene. Dann haben wir Bücher, die Prophetenbücher genannt werden. So, jetzt muss ich das geschwind erklären. Wir haben links den Aufbau der deutschen Bibelausgabe. Da nennt man unter den Propheten, da gibt es ein kleines rotes Pünktle, diese Bücher, Jesaja, Jeremia, mit den Klageliedern, Hesekiel, Daniel und so weiter. Der Aufbau des Hebräischen, Altes Testament darf man eigentlich gar nicht sagen, ich sage es jetzt trotzdem, ist anders. Nämlich, da kommen die Propheten an zweiter Stelle. Und jetzt kommt etwas ganz Auffallendes. Die Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige zählen dort zu den Propheten. Ist für uns ganz ungewohnt. Und das hat noch Jesus so formuliert, denn er spricht vom Gesetz und den Propheten. Das Gesetz sind die fünf Bücher Mose, hier mit den Fremdnamen Genesis bis Deuteronomium, also 1. bis 5. Mose. Und dann haben wir dies als Prophetenschriften. Ich werde nachher darauf zurückkommen. Das hat was zu tun mit dem Verständnis von Prophetie nach dem hebräischen Kanon. Das ist die zweite Ebene, Bücher, Prophetenbücher. Egal jetzt nach welchem Verständnis, Prophetenpersonen gibt es weit über diese Bücher hinaus, nicht? Ich habe vorher gesagt, auch in 1. bis 5. Mose, Prophetenbücher, Prophetenpersonen. Dritte Ebene. Jesus spricht in der Bergpredigt. Ich bin gekommen, das Gesetz, 5 Bücher Mose, und die Propheten zu erfüllen. So, und jetzt stelle ich die Frage, und was ist mit den Psalmen, Hiob, Sprüche und so weiter? Was ist mit denen? Sind die nicht damit, sind die nicht dabei? Sehr wahrscheinlich meint diese zweigeteilte Formel Gesetz und Propheten das ganze Alte Testament. Und deshalb diese dritte Ebene, vielleicht ist sie vorher schon spiegelt, das Alte Testament insgesamt verstanden als prophetisches Wort, weil Wort der Offenbarung. Ja? Personebene, Buchebene, Kanon meint das ganze Alte Testament, vom Neuen Testament her verstanden als Gesetz und Propheten, sprich als Wort Gottes, als Offenbarung. Wenn in Teilen der Theologie gesagt wird, die Bibel enthält nur Gottes Wort, aber ist nicht Gottes Wort, widerspreche ich mit diesem Argumentationsgang. Wenn Wort Gottes gleich Offenbarung, wenn das Alte Testament Gesetz und Propheten Wort, dann ist das Alte Testament als Ganzes Offenbarung. Und nicht als Teil, sondern als Ganzes. Wort des Herrn. So. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein paar, das ist das dritte, ein paar Ausprägungen des prophetischen Wortes ansprechen. Danke, muss ich wieder ausmachen. Wenn das jetzt ein bisschen schnell, ungewohnt und so weiter war, dann legen Sie es jetzt einfach ab, irgendwo. Und dann machen wir weiter und sie vergessen es oder auch nicht. Und damit der nächste, dritte Punkt, das Wort in der Vielfalt. Das Wort in der Vielfalt. Hier ein paar Unterpunkte. Das Wort in der Vielfalt. Erstens, das Wort ruft zur Antwort. Frage, Sie dürfen gern im Chor antworten. Wer wird im Alten Testament als erster Prophet genannt? Früher? Josua was? Wird im Alten Testament überhaupt nicht Prophet genannt, erst in der Apokryphenschrift Sirach. Vor Mose. Abraham. Der einzige einmal Prophet im ersten Buch Mose. Oh, kann man das Licht da anmachen für die Brüder und Schwestern, die hier sitzen? Die Bibel ist gleichdruckt hier oder tut es nicht? Also der erste, der Prophet im Alten Testament genannt wird, ist Abraham. Der einzige, der im ersten Buch Mose Prophet genannt wird, Abraham. Und zwar 1. Mose 20, Vers 7. Übrigens, es ist vielleicht doch auch interessant, Prophet heißt im Hebräischen Navi. Also das, was heute jeder Zweite im Auto hat. Da gibt es ganz schöne, tolle Vergleiche und Veranschaulichungen mit dem Navi. Nicht das Navi zeigt den Weg. Ja, aber will ich jetzt nicht vertiefen. Im Zusammenhang von 1. Mose 20, Vers 7, wo Abraham Prophet genannt wird, ist der Grund, dass Abraham ein Verhältnis zu Gott hat und Fürbitte tun kann, Gebet. Nimmt uns bei Abraham nicht Wunder, 1. Mose 18, Gebet für Sodom und Gomorra. Ja? Jetzt könnten wir geschwind ein Biblikum machen, Durchgang durch die Bibel, weitere Propheten, wo das Gebet eine wichtige Rolle spielt. Elia, Mose, Jeremia, Amos, bei den ganz kleinen Unbekannten anteilmäßig. Daniel. Gebet ist ein Wesenszug der Propheten. Es ist die Antwort auf das Wort. Bei den Propheten ist das ein Kreis. Gott redet zu den Propheten, die konsequent ist, die Propheten reden mit Gott. Und zwar über das Gehörte. Kann ich jetzt nicht vertiefen, brauche ich mal Bibelarbeit über Abraham. Zweites Beispiel. Das Wort wird gesungen im Lobpreis. Welche Frau wird als erste Prophetin genannt in der Bibel? Ich packe meine ganze Gemeinheit jetzt aus und frage sie einfach. Miriam, 2. Mose 15. Und in welchem Zusammenhang? Ja, und was macht sie? Übrigens, sie wird nur an dieser Stelle Prophetin genannt. Nur an dieser Stelle. Miriam kommt ein paar Mal vor, nur an dieser Stelle. Was macht sie? Sie singt ein Loblied auf den Auszug aus Ägypten und macht sie das alleine? Die ist die erste weibliche Leiterin eines Chores. Ja? Hatte letzte Woche eine Bibelwoche. Am zweiten Abend haben 6 Mädchen die Musik gemacht, ehemalige Konfirmandinnen. Dann haben sie gefragt, ob jemand von ihnen Miriam heißt. Die erste Leiterin einer weiblichen Musikgruppe war die Miriam. Das ist nicht die einzige Stelle, wo Prophetie im Zusammenhang steht mit Musik. Die zweite Frau, die Prophetin genannt wird, ist Deborah, Richter 5. Da gibt es ja auch das Deborah-Lied. Ja, Richter 5, Deborah-Lied. Aber bei Deborah gibt es noch andere Gründe, warum sie Prophetin genannt wird oder Prophetin war. Hulda haben wir dann noch im Alten Testament, die ist eher vergleichbar den Prophetentypen wie Jeremia. Ein drittes. Das Wort wird empfangen in der Tora. 5 Bücher Mose, Tora. Wer ist der größte Prophet des Alten Testaments? Also nicht der größte, sondern der bedeutendste. Mose. 5. Mose 34. Größte Prophet im Alten Testament, denn Gott redete mit ihm. Reden, Wort, von Angesicht zu Angesicht, oder 4. Mose 12 formuliert, von Mund zu Mund. Mose ist der größte Prophet. Was bekommt Mose? Die Tora, den Willen Gottes. Viertes Beispiel. Das Wort Gottes begleitet die Könige. Das Wort Gottes begleitet die Könige. Wir haben eine Reihe von Propheten, von denen hören wir nur im Zusammenhang mit Königen. Zum Beispiel Nathan und Gad. Aber das Gegenüber zum König hat sich viel weiter fortgesetzt. Elia und Ahab, Elisa und Jehu. Jeremia und die ganzen Könige seiner Zeit, Joachim, Sedekia, gegenüber zu den Königen, Jesaja und Ahas und so weiter. Funktion gegenüber zum König. Und der erste ist natürlich der, unter dem das Königtum in Israel entsteht. Samuel. Wer salbt den ersten König? Samuel. Wer salbt den zweiten König? David. Samuel. Wer salbt den dritten König? Salomo. Ein Priester unter Mitwirken vom Propheten Nathan. Das Gegenüber zu den Königen ist eine ganz wichtige Funktion der Propheten. Weil die Könige in der Regel die direkte Inspiration, das Wort, nicht mehr haben. Es gibt Ausnahmen. Mose und Richter, die ersten Führer Israels, hatten das Leitungsamt und das Wort. Mit dem Königtum geht's auseinander. Ja? Und jetzt können wir euch fragen, wo kommt's wieder zusammen? Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Das kann man ja aufzeigen, ja? Da kommen die Linien wieder zusammen. Wobei ich gleich sagen will, ich weiß nicht, was der Bruder nächste Woche sagt, aber das Königtum ist vor der Welt noch nicht sichtbar. Das Königtum wird geglaubt von der Gemeinde. Geglaubt und bekannt von der Gemeinde. Ist noch nicht sichtbar. Es wird erst sichtbar vor der Welt mit der Wiederkunft. Während das Jesus Prophet war, das ist sichtbar vor der Welt, ist geschichtlich bezeugt. Dass Jesus gestorben ist, ist so deutlich geschichtlich bezeugt, da gibt es gar keinen Zweifel. So wie man eben geschichtliche Dinge festhalten kann. Also, Begleiter der Könige. Und das Wort begleitet Israel durch die Fülle der Propheten. 1. Punkt, Prophetie im Alten Testament. 4. Das Wort ist umfassend und deutet Zeit und Geschichte. Das Wort der Propheten ist umfassend und deutet Zeit und Geschichte. Und jetzt kommen wir noch mal zum hebräischen Kanon. Warum sind nach dem hebräischen Verständnis, das meines Erachtens Jesus geteilt hat, Josua, Richter, Samuel, Könige, prophetische Schriften? Es ist Geschichtsschreibung. Antwort: Es gibt keine Geschichtsschreibung ohne Deutung, gibt es nicht. Jede Geschichtsschreibung beinhaltet eine Deutung. Es gibt eine sozialistische Deutung der Geschichte, Marx. Ja, und so können wir jetzt weitermachen. Es gibt eine feministische Deutung der Geschichte. Da war die Zeit des Patriarchats was ganz Furchtbares. Es gibt Deutungen der Geschichte. Hier haben wir die prophetische Deutung der Geschichte. Und das hieße, es ist in der Offenbarung Deutung der Geschichte. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Umfassend. Das prophetische Wort ist nicht nur ein Wort über die Zukunft. Deutlich weniger als die Hälfte der Worte der Propheten haben mit der Zukunft zu tun. Deutlich weniger als die Hälfte. Das prophetische Wort gibt Durchblick, umfassend Geschichte. Das prophetische Wort deutet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das prophetische Wort ist eine Gesamtschau. So, wir schaffen es zeitlich. Gesamtschau, ein Amos-Wort. Amos 2:6-16. So spricht der Herr. Wegen 3 Verbrechen von Israel und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Weil sie verkaufen den Gerechten für Geld und den Armen für ein paar Sandalen. Sie treten noch im Staub der Erde auf den Kopf der Geringen. Und so geht's jetzt weiter. Zeitebene Gegenwart. Das sieht der Prophet in der Gegenwart und sagt's. Jetzt Vers 9. Und ich hatte doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war. Vers 10. Ich hatte euch doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt. Vers 11. Ich ließ von euren Söhnen Propheten erstehen. Vergangenheit. In der Gegenwart passiert das Unrecht. Wie ist die Vergangenheit? Gott hat in Israel gehandelt. Die Vergangenheit und die Gegenwart passen nicht mehr zusammen. Was ist die Konsequenz? Vers 13. Siehe, ich mache es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der voll Garben ist. Da geht dem Schnellen die Zuflucht verloren, den Starken festigt nicht seine Kraft und so weiter. Jetzt hört er den Landwirt, nicht? Der Wagen mit Garben schwankt. Herr Amos, eine wunderbar bildhafte Sprache. Sie haben hier alle drei Ebenen der Zeit. Die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft. Und das ist biblisch verbunden. Das ist die Schau der Propheten. Und diese Schau der Geschichte entwickelt sich im Alten Testament zu einer ganz umfassenden Schau. Und die haben wir in Daniel 7. Daniel 7 haben wir die erste Schau der Weltgeschichte, die dann grundlegend wird für Jesus in Matthäus 24 in der Endzeitrede und für die Offenbarung. Das Neue Testament steht in der Deutung der Weltgeschichte. Das Neue Testament steht auf den Schultern der Propheten. Und wenn Sie das nachlesen wollen, das kann ich jetzt nicht machen. Da braucht man einen ganzen Abend dazu. Lesen Sie Daniel 7 und dann Offenbarung 12 und 13. Da haben Sie wirkliche Verknüpfung. Was ist die Schau? Ich sage es nur kurz. Die Weltgeschichte gleicht einer Abfolge von Weltreichen, die mehr oder minder bestialisch sind. Und dann kommt der Menschensohn von Gott. Der Menschensohn löst die Weltreiche ab. So, und jetzt stelle ich eine Behauptung auf. Es gibt dann in Daniel die erste Ahnung, dass eine Zeit lang das Reich des Menschensohns und das vierte Tierreich parallel laufen. Parallel. Und das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Und das vierte Tier bekommt Macht, gegen die Heiligen zu kämpfen und sie zu überwinden. Und das steht auch in Offenbarung 13. Meinst du, jetzt haben wir eine weltgeschichtliche Deutung. Und eine Deutung für die Zeit der Gemeinde, da laufen zwei Reiche parallel. Das Reich des Menschensohns und das vierte Tierreich laufen parallel. Bis zur Wiederkunft Jesu. Eine Schau für die Weltgeschichte. Aufgenommen, Offenbarung 12 und 13. So, das war das vierte. Ich habe noch zwei Pünktchen, dann gibt's Pause. Fünftens, das prophetische Wort ist umfassend Gerichts- und Heilswort. Was hatten wir gerade bei Amos? Ein Gerichtswort. Das Heilswort bei Amos haben wir im letzten Amos-Kapitel, Amos 9. Wir haben bei allen Propheten beides. In der Berufungsvision, nicht Berufungsvision, in der Berufung von Jeremia heißt es, du sollst einreißen, Haus einreißen und ausreißen, Pflanzen. Das Gericht. Und pflanzen und bauen. Neu, heil. Beides umfassend. Gericht und Heil. Wir haben es auch bei den Propheten im Gegenüber zu den Königen. Das Verheißungswort von Nathan an David. 2. Samuel 7, es wird immer einer auf deinem Thron sitzen. Heilswort. Und dann nach der Sache mit dem Ehebruch, das Gerichtswort. Wir haben beides. Und sechstens und letztens, 5. Mose 18, Vers 15, dürfen Sie letzte Bibelstelle vor der Pause aufschlagen. 5. Mose 18, Vers, was habe ich gesagt, 15. Dann gucken wir mal, ob es stimmt. Ich notiere öfter falsche Bibelstelle. 5. Mose 18, Vers 15. Jetzt kommt einen Propheten wie mich. wird der Herr erwecken. Wer ist das? Natürlich gibt es immer wieder Propheten. Der zweitbedeutendste Prophet im Alten Testament ist Elia. Nicht? Entrückt. Begegnet Jesus. Elia. Jeremia. Aber ein Prophet wie mich, wie den größten, bedeutendsten Propheten des Alten Testaments, wer ist das? Ich habe versucht, ein paar Schneisen zu schlagen. Vielleicht sagen Sie jetzt, was hat das mit dem Thema zu tun? Das war ja nur AT und das AT ist ja sowieso schon ein bisschen älter. Aber ich denke, man kann nicht drüber nachdenken, Jesus als Prophet, wenn wir nicht fragen, was ist Prophetie? Und diese Frage müssen wir aus dem Alten Testament erheben. Warum? Weil es im Neuen Testament auch Prophetie gibt in der Gemeinde. Aber sie ist nicht deckungsgleich mit den Propheten des Alten Testaments. Dass wir das nicht verwechseln. Auch das werde ich Ihnen heute Abend nicht erklären können. Aber das ist nicht das Gleiche. Und deshalb, wenn wir fragen, was ist Prophetie, müssen wir im Alten Testament schauen. Und deshalb dieser flotte Durchgang. Und jetzt ist 10 Minuten Pause, oder? Ja. Wegen mir auch bloß 3, aber Jesus, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetenworte. Ich möchte starten mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 1,1. Die Version unten. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen geredet zu uns durch den Sohn. Ich habe das so untereinander geschrieben, dass man die Parallele sieht. Gott redet. Wann? Vor Zeiten. In den letzten Tagen. Wie? Vielfach und auf vielerlei Weise hat beim Sohn keine Entsprechung. Da gibt es keine Entsprechung. Denn Jesus ist einer. Aber die Propheten sind viele, auch in ihrer Art vielfältig. Vergleichen Sie bloß Elia und Elisa. Vorgänger und Nachfolger sind ganz verschieden. Zu wem? Zu den Vätern. Zu uns, durch die Propheten, durch den Sohn. Ganz starker paralleler Aufbau. Und da kann man jetzt vieles davon ableiten. Zum Beispiel das Reden in der Zeit des Alten Bundes und das Reden durch Jesus. Wir haben hier im Grunde die beiden Testamente. Aber wir haben auch sehr viel Parallele. Und hier haben wir die Generalaussage, Gott hat geredet durch die Propheten. Wort. So, jetzt Matthäus 5, 17 und 18. Das habe ich nicht als Folie, das war die letzte, die ich dabei habe. Kann man ausmachen. Dann können Sie mich anschauen. Die haben erst vorher noch mal gekämmt. Also von daher ist das kein Problem. Ich bin auch mit Kämmer schnell fertig. Immer. Manche brauchen länger wie ich. Aber ich gucke immer nur, dass es einen Mittelscheitel gibt. Matthäus 5, 17 und 18. Ja, das ist immer beim Bibelaufschlag, muss man die Zeit überbrücken, nicht? Was sagt man dann? Ein Jesus wird aus der Bergpredigt. Und für mich ist die Bergpredigt eine Theologie des AT von Jesus. Jesus erklärt sich zum Alten Testament. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Selig, das Wort der Seligpreisung ist ein Psalmwort. Psalm 1 beginnt mit diesem Wort wie die Seligpreisungen. Psalm 2 endet mit dem Wort. Leider ist nicht einheitlich übersetzt. Nicht Psalm 1 hat nur der Wohl dem und in Matthäus 5 hat er selig. Ist aber ein Wort, das gleiche Wort. Jesus beginnt mit Psalmen, mit Verweis auf Psalmen. Und dann kommt der Verweis auf Gesetz und Propheten. Theologie des AT von Jesus. Er muss sich zur heiligen Schrift der Juden erklären. Muss er ausleben, muss Stellung nehmen dazu. Ich bin nicht, jetzt Matthäus 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es steht auch nicht abschaffen. Das ist was anderes. Abschaffen ist was anderes. Erfüllen. Das ganze Alte Testament geht auf Jesus. Er ist die Erfüllung. Und jetzt ist mit Jesus etwas ganz Wichtiges. Wir können als Christen das Alte Testament nicht mehr lesen, ohne dass wir es von Jesus her lesen. Wenn wir Matthäus 5 ernst nehmen. Geht nicht anders. Jesus ist jetzt der neue Schlüssel zum Alten Testament. Jesus lehrt uns Altes Testament. Aber entscheidend ist, Jesus sagt, erfüllen, nicht ablösen. Warum nicht? Warum erfüllen, nicht ablösen? Ja, es heißt doch Hebräer 1, Gott hat geredet. Es ist doch Gottes Wort. Gottes Wort hat Qualität. Wir brauchen einen neuen Schlüssel für die Auslegung von Jesus her. Ja? Aber Altes Testament ist Wort des Herrn. Und das habe ich ja versucht zu zeigen mit dem Verständnis des, auch von diesem Wort her. Das Alte Testament ist Gesetz und Propheten und damit Wort des Herrn. Und das kann man nicht wegschmeißen. Aber wir brauchen einen neuen Zugang. Und wenn wir den Zugang zum AT nehmen ohne Jesus, dann wird's falsch. Das geschieht durchgängig. Nicht? Wir lesen von Jesus her die Bibel nicht mehr als eine Fläche, wo wir jedes Wort gleich nehmen können. Dann wird das Opferverständnis falsch. Dann wird das Verständnis der Gebote falsch, wenn wir ohne Jesus lesen. Und mit Jesus eröffnet sich's. Nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt für mich zum Beispiel eine Frage, die viele Christen beschäftigt, welche Gebote aus dem Alten Testament sind denn für uns zu erfüllen? Von den über 600, ist ja nicht so ganz einfach, oder? Nicht? 3. Mose 19, 27. Du sollst dein Haupthaar und dein Barthaar nicht rundherum abschneiden. Ich sehe hier einige Gesetzesbrecher. Ja, sehen Sie, ein paar Verse davor steht, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das wird doch keiner sagen, kann man vergessen. Wenige Verse auseinander, 3. Mose 19. Warum? Sehen Sie, jetzt brauche ich einen Schlüssel. Jetzt brauche ich einen Schlüssel dafür. Und das ist Jesus. Wir brauchen für das Neue Testament den Schlüssel, für das Alte Testament den Schlüssel Jesus. Sehen Sie, morgen beginnt das neue Semester in Liebenzell. Ich unterrichte Schwerpunkte alttestamentlicher Theologie. Und das Erste, was ich sagen werde, ist, für mich gibt es keine alttestamentliche Theologie. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr verliebt ins Alte Testament, habe im Bengelhaus AT gelehrt, 17,5 Jahre. Jetzt in Liebenzell an der Internationalen Hochschule Liebenzell, Dozent für Altes Testament, so ein bisschen hobbymäßig. Und ich sage, es gibt keine Theologie des AT. Es gibt für mich nur eine biblische Theologie. Aus AT und NT. Weil wir den Schlüssel Jesus brauchen. Ich bin gekommen zu erfüllen das Gesetz und die Propheten. So. Und jetzt die Frage, ist dann Jesus ein Prophet wie Mose, Elia, Jesaja oder was? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Er hat geredet durch die Propheten und er hat geredet durch den Sohn. Das ist eine andere Qualität. Was heißt das im Blick auf das Prophetenverständnis? Sehen Sie, die Propheten des alten Bundes hatten das Wort des Herrn im Mund. Berufung Jeremias, ich lege meine Worte in deinen Mund. Die Propheten des alten Bundes hatten das Wort des Herrn. Und Jesus ist das Wort des Herrn. Und das ist der qualitative Unterschied. Es ist keine 1:1 Erfüllung, sondern es ist eine Steigerung. Sehen Sie, das können wir jetzt bei allen drei Begriffen, die wir gerade gesungen haben, durchmachen. Oh, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet. Was ist der Unterschied zwischen dem Priester des AT und Jesus? Der Priester hat sich selber nicht geopfert. Ja? Und Jesus ist nicht nur Priester, sondern Opfer. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist ein qualitativer Unterschied. Denn kein Priester konnte für die Schuld Israels sterben, weil kein Mensch für die Schuld eines anderen sterben kann. Weil wenn, dann stirbt er für die eigene Schuld. Und Jesus, nicht, er ist eigentlich gar nicht nur Priester, er ist Opfer. Er gibt sein Leben als Opfer. Was ist denn der Unterschied beim König? Wieder eine Steigerung. Die endzeitliche, ewige Herrschaft über alles. Nicht nur über Israel und Juda. Das haben sie Daniel 7 bei Menschensohn. Dass ihm alle Völker und Sprachen dienen werden. Die Macht, bekommen die Macht über alles. Sehen Sie, das ist das, was die Welt noch nicht sieht. Das Bekenntnis der Gemeinde. Jesus ist das Wort. Und deshalb ist Jesus bis zur Wiederkunft die abschließende Offenbarung. Keine Offenbarung in der Geschichte der Gemeinde kann zum Wort Jesu im Widerspruch stehen. Dann ist falsche Prophetie. Im direkten Widerspruch zu Jesu Wort, falsche Prophetie. Und wenn man noch so genau die Wiederkunft Jesu berechnet, falsche Prophetie. Denn Jesus sagt, ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht. Er sagt es so oft, dass man nicht glaubt, wie viele sich nicht dran gehalten haben. Ja, falsche Prophetie. Das ist das Entscheidende. Sehen Sie deshalb, ist für, und jetzt will ich Sie nicht vereinnahmen, für das Schriftverständnis des Pietismus ist das Wort Jesu bindend. Man spricht von der Norma Normans, von der Norm, die die Norm ist und die durch nichts anderes abgelöst wird. Donnerstag war Pietismusgespräch im Oberkirchenrat in Stuttgart. Michael Diener, der Präses des Gnadauer Deutschen Verbandes, hat ein hervorragendes Referat gehalten über das Schriftverständnis bei Martin Luther und im Pietismus. Die Heilige Schrift als Norma Normans, als Offenbarung, das gipfelt in Jesus. Was hat das für eine Folge? Sehen Sie, wer kann denn sagen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Wir hatten das gesagt. Gott durch Mose. Mose, der größte Prophet. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch. Wer hat denn die Vollmacht, die Tora, neu auszulegen. Wer darf denn das? Das ist messianische Vollmacht. Nicht? Und Jesus macht das. Und er sagt, ich aber sage euch, was ist denn das für ein Ich? Die Ich Bin wurde bei Johannes. Wie beginnt denn 2. Mose 20, Vers 2? Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das göttliche Ich des Alten Testaments. Und jetzt sagt Jesus, ich bin, ich bin. Wer hat die Vollmacht, das zu sagen? Beispiel, das ich gerne nehme, nicht? Wer kann denn sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid? Bedenkt Sie mal das Wort alle. Stellen Sie sich vor, was Jesus für eine Psychopraxis hat. Alle. Wissen Sie, was ich sagen kann? Komm zu mir her, 3 oder 4, dann habe ich genug. Das reicht mir. Ja. Kommt her zu mir, alle. Nicht durch göttliche Qualität. Göttliche Qualität. Jesus ist die Offenbarung in Person. Habe ich schon gesagt, dass es gerade um Johannes 1 geht? Gell nicht? Dann nur sage ich es jetzt. Johannes 1, ich habe schon mal darauf hingewiesen, am Anfang war das Wort. Dieser Text wird häufig auf die Schöpfung ausgelegt, ist aber nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist nicht die Schöpfung, sondern das prophetische Wort. Und das Wort, Wort, Sie haben es noch im Kopf, Wort ist das Kennzeichen der alttestamentlichen Prophetie. Dem Propheten wird es nicht mangeln am Wort. Bibelstelle? Jeremia 18, 18. Dem Propheten, hier muss nicht alles stimmen, was man sagt. Also bei mir muss stimmen, Entschuldigung, es gibt ja keine Note am Schluss. Jeremia 18, 18, Wort. Und das Wort ward Fleisch. Sehen Sie, die Offenbarung wird Person. Und das ist die Erfüllung der Prophetie. Und jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar inhaltliche Züge. Ist ja klar, es gibt natürlich auch inhaltliche Entsprechungen. Zunächst, Jesus nimmt das Wort der Propheten ernst. Gott hat geredet. Wie die Propheten des alten Bundes das Wort der Propheten ernst nahmen. Es gibt eine prophetische Tradition, wo man zeigen kann, dass die Propheten sich in den Grundaussagen nicht widersprechen. Es gibt zeitbedingte Zuspitzungen. Ja, aber die Grundlagen, da widersprechen sie sich nicht. Jesus nimmt das Wort der Propheten ernst. Jesus hat mit dem Wort der Propheten gelebt. Ich persönlich habe die starke Vermutung, dass für ihn und für die Deutung seines Lebens die Gottesknechtlieder bei Jesaja ganz wichtig waren. Das Leiden. Das prophetische Wort. Das Heil für die Völker. Der Gottesknecht bringt das Heil bis zu den Inseln, Jesaja 42. Der Gottesknecht stirbt nicht nur für Israel. Israel ist zu klein für den Gottesknecht. Ganze Welt, das Leiden, dass Jesus prophetisch und Priester und dass sein Königtum noch verborgen ist. Diese Sicht, vermute ich, hat er aus den Gottesknechtsliedern. Ein zweites bei Jesus. Jesus durchschaut die Menschen, wie die Propheten, wie Nathan den David durchschaut. Jesus durchschaut die Menschen, weiß, was in ihrem Herz ist. Ja? Ich erzähle jetzt keine Beispiele dazu. Ganz wichtiger Punkt. Jesus deckt Schuld auf. Ich nenne das bewusst gesondert. Ich weiß nicht, ob nicht hier eine Schwäche der Verkündigung der Gegenwart liegt. Jesus deckt Schuld auf. Die Menschen bekennen ihre Schuld. Nicht alle. Jesus teilt die Weltsicht des Alten Testaments. Die Weltsicht des Alten Testaments, Daniel 7, ist der Hintergrund von Matthäus 24 in Zeitrede Jesu. Er übernimmt die Weltsicht, die Weltdeutung der Propheten. Übrigens ist ganz arg wichtig für uns, ganz arg wichtig. Wie verstehen wir die Welt und was ist in dieser Weltzeit Wesen und Auftrag der Gemeinde Jesu und was nicht? Ich habe jetzt in kürzester Zeit zwei Aussagen gehört. Die einen ganz pessimistisch und die anderen ganz optimistisch über die Weltgeschichte. Ich deute diese Gegenwart, ich habe es vorher gesagt, in der Parallelherrschaft der Weltreiche, das Tier mit den 10 Häuptern, Daniel 7, Offenbarung 13, und der Herrschaft von Jesus, die nur die Gemeinde erkennt. Was ist der Gemeinde verheißen, was ist ihr nicht verheißen? Das geht hervor aus dieser Weltsicht der Bibel. Wenn wir diese Welt sich nicht teilen, werden wir schwärmerisch. Und das führt immer zu Enttäuschungen. Jesus teilt die Weltdeutung von Daniel 7, das ist eine Kontinuität. Jesus betet in Vollmacht. Das war das Erste bei der Ausformung Propheten, Altes Testament. Wir haben viele Gebete bei Jesus. Das Wesen prophetischen Wirkens ist das Gebet. Die Bitte, die Fürbitte. Das Vaterunser, das hohepriesterliche Gebet. Das ist mit prophetisches Wirken. Übrigens, das hat natürlich Paulus aufgenommen im Timotheusbrief, wenn er schreibt, so will ich nun, dass man zuerst tue, Bitte, Fürbitte, für alle Menschen und für alle Obrigkeit. Das hat seine Parallele im Alten Testament bei den Propheten. Meine Liste ist nicht vollständig, ich sage ein letztes. Jesus hat die neue Tora. Ich meine, das ist jetzt eine ganz gewagte Aussage, also bitte geben Sie das in keine Presse weiter. Und wenn Sie das anhören, dann bitte unter der Bettdecke. Also das Gesagte. Aber ich habe so bei mir mit Anführungszeichen, Jesus hat die neue Tora, das Evangelium. Und da tritt sich Mose und Jesus gegenüber. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Mose ist der größte Prophet. Aber das Alte Testament ohne Evangelium ist out. In Gottes Plan. Das Alte Testament ohne das Evangelium von Jesus ist von Gottes Plan her out. Ist nicht mehr der Weg zum Heil, sondern der Weg zum Heil ist das Evangelium. Sehen Sie, was bedeutet das für den Umgang mit der Bibel? Das Alte Testament wird nicht abgestoßen. Aber ohne das Evangelium von Jesus ist das Alte Testament nicht mehr aktuell. Im Blick auf Gottes Plan. Denn das Heil ist gebunden an den Glauben an Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und sehen Sie, hier gibt es nun doch auch zwischen Mose und dem Propheten Jesus auch eine gewisse Spannung. Die ist anders im Verhältnis zu Abraham zum Beispiel. Abraham Jesus. Oder David Jesus. Und das ist wichtig für unser Bibellesen, da müssen wir drum ringen. Der eine Irrweg wäre das Alte Testament weg. Diese Stimmen gab es immer auch in der Kirche und Theologie. Der andere Irrweg wäre, wir lesen das wie eine Fläche alles gleich. Nein, das ganze Alte Testament und Neue Testament ist Wort des Herrn. Aber der Schlüssel zum Verständnis ist Jesus. Der Prophet schlechthin. Das Wort schlechthin. Das Wort in Person. Oder anders gesagt, der Sohn Gottes. Und jetzt merken wir, das ist die Qualität, die dann auch den Unterschied ausmacht zwischen Jesus und den Propheten, so wichtig diese sind. Bis hierher für heute von mir. Lieber Herr Jesus, wir loben dich als den Sohn Gottes, du Prophet in Person und doch Mensch geworden. Du konntest gesehen werden, gehört, betastet. Du warst mit deinen Jüngern unterwegs. Wir können uns vieles anschaulich vorstellen, wie du gelebt und geredet hast. Danke, dass du die Offenbarung in Person bist. Der Prophet, den Gott gesandt hat. Und nicht nur ein Prophet, sondern auch das Opfer für unsere Schuld. Und jetzt schon in der unsichtbaren Welt der König. Und deshalb beten wir dich an als König, Priester und Prophet, als das Heil schlechthin. Und jetzt bitten wir, dass wir dein Wort ernst nehmen können, aufnehmen können, annehmen können und dass es unser Leben prägt. Weil es dein prophetisches Wort ist, göttliches Wort. Danke, dass wir es haben, dein Wort, dass wir gemeinsam lesen und studieren können, austauschen, drüber nachdenken, Abendbibelschule abhalten. Wir bitten dich, dass es uns zum Segen wird. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, dann befehlen wir uns dir an und bitten dich um dein Mitgehen und um deinen Frieden. Amen.